Hey, hoi Tobias, wie geht's so?
Nicht so gut.
Ja, erzähl, was ist dein Problem?
Ich habe das Problem, und zwar mit dem iPhone 16, wo ich partout nicht weiss, wieso dass ich da gelandet bin. Ich kann keine Podcasts mehr hören, die explizite Inhalte haben. Also explizit im Sinne von, also, wo geflucht wird.
Also ich habe gerade gedacht, dass du da los bist. Also, aber wir müssen rekapitulieren, du bist ein junger Mann, du bist Tech-Redakteur und du scheiterst an einem Podcast zu hören.
Ja. Mit dem alten Handy, ich sage jetzt auch so etwas, mit dem alten Handy hat es immer funktioniert und jetzt tut es mal nicht mehr. Das ist normalerweise das, was ich von meiner Mami bekomme.
Und explizite Podcasts eben, wir reden jetzt zum Beispiel von einer Folge von unseren Kollegen von der New York Times, von Hard Fork. Dort fluchen sie manchmal und es hat ein E.
Ja, so, etwa das, jede zweite Folge ist mit E gekennzeichnet.
Genau.
Die gehen nicht mehr.
Die gehen nicht mehr. Und die gehen nicht mehr. Du hast mir das vorher gesagt und ich habe dich
ausgelacht. Ja.
Aber ich habe genau das gleiche Problem gehabt. Ich habe auch ein iPhone 16 und es geht nicht und wir haben es nicht können einstellen.
Ja. Es steht quasi, wir müssen über Bildschirmzeit lösen, dort irgendwie die Einschränkungen aufheben. Es gibt keine Einschränkungen, selbst wenn man es anstellt und dann auswählt, dass es keine Einschränkungen gibt, geht es auch nicht.
Wir tun es jetzt crowdsourcen. Hallo, liebe Bitte. Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr wisst, wie wir wieder explizite Podcasts auf unserem Handy hören können, dann schreibt uns auf input@promptzero.ch.
Die andere Frage ist, sind wir eigentlich auch als explizit eingestuft? Hast du schon mal geschaut? Können wir unsere eigenen Podcasts hören? Hörst du unsere eigenen Podcasts? So viele Fragen.
Damit einmal, wir fangen an fluchen und schauen, ob wir auch auf der Podcast-App SE überkommen. Das ist, wie ihr gehört, der Podcast Prompt Zero mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Wolzon. Prompt Zero. Wir reden heute auch über Podcasts, nicht über unseren eigenen, sondern über synthetisch erstellte Podcasts. Unter anderem. Und zwar hat Google ein Tool rausgebracht, das heisst Notebook LM.
Notebook LM, erzähl mal, Tobias. Du hast mir auch vorher gezeigt, was das kann. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Existenzängste. Alles, was ich bis jetzt weiss, ist, man kann irgendeine Spracheingabe geben und es macht einen automatischen Podcast.
Genau, wir fangen aber ein bisschen vor an. Das Ganze ist vorgestellt worden 2023 an der Entwicklerkonferenz I/O von Google. Dort hat es noch Tailwind geheissen, das ganze Projekt. Und abbrechen kann man es ein bisschen. Es ist eigentlich ein grosses KI-gestütztes Recherche- und Schreibwerkzeug, wenn man so will. Notebook LM. Also du kannst Bücher, du kannst Notizen, du kannst PDFs, du kannst YouTube-Videos, du kannst MP3s, du kannst alles Mögliche reinknallen. Und nachher dahinter steckt das Sprachmodell von Google selber. Und du tust eigentlich auf das Sprachmodell all die Informationen, die du fütterst, wie ins Kurzzeitgedächtnis rein. Und es gibt er dann Antwort basierend von all diesen Informationen. Also du kannst zum Beispiel mit einem Buch chatten, du kannst mit einem Studienpaper chatten, du kannst mit Lernunterlagen chatten, mit Zeitungsartikeln. Es ist ziemlich cool, wenn man das mal so sagen kann.
Also du findest es cool, aber eigentlich haben wir jetzt, wenn es schon seit letztem Jahr gibt, nicht so viel gehört im Real Life, in der Nicht-Nerd-Bubble. Was ist denn jetzt passiert, dass plötzlich wir davon reden und das ganze Internet hypt?
Ja, es hängt vor allem auch damit zusammen, dass lange auch nur im englischsprachigen Raum verfügbar war. Erst seit, ich glaube, im späteren Frühling dieses Jahr ist es released worden in ganzen Haufen Ländern. Mittlerweile werden 35 Sprachen unterstützt. Und da, wo quasi dem Ganzen richtig Fahrtwind gegeben hat, ist eben die Podcast-Funktion, die gibt es seit dem September. Und ja, dort hast du die Videos, hast du vielleicht auch gesehen, dass es gibt mehrere Videos auf YouTube, auf Twitter oder X, wie man es heisst, wo Leute quasi Podcasts erstellen mit dem, automatisch generiert, aufgrund eben von diesen Dokumenten, die man dort aufladen kann.
Und du hast es natürlich auch ausprobiert.
Ich habe es ausprobiert,
und
ja.
Und wirst uns erklären, wie das funktioniert und eben wir dann künftig müssen persönlich da erscheinen und den Podcast machen oder eben das könnte outsourcen, der AI.
Genau. Immer noch vorausschicken, eben das Ganze funktioniert, also die Ausgabe vom Podcast funktioniert nur auf Englisch. Es sind dann zwei KI-Stimmen, die miteinander diskutieren und so die wichtigsten Punkte zusammenfassen von den Informationen, die wir vorher aufgeladen haben. Und ich finde, wirst du es dann auch hören, die Stimmen klingen bemerkenswert menschlich und auch emotional. Das hängt vor allem damit zusammen, dass es eben auch Füllwörter drin hat, zum Teil Pausen, zum Teil spezielle Betonungen, so wie wir das halt auch machen in unserem Podcast. Und das ist auch ganz bewusst so eingebaut worden, weil niemand will einfach zwei Robostimmen zuhören, wo
komm, ich spiele doch mal ein Beispiel ab, dass wir da, das könnt ihr uns anhören, wie das so tönt.
Genau, ich habe einen speziellen Podcast gemacht für dich. Für dich, ja. Auf deiner Webseite hat es ein ganz kurzes Intro-Sequenzli, wo du dir vorstellst, wer du bist. Und da habe ich gefüttert in Notebook LM und dann gesagt, wir machen mal einen Podcast. Und so tönt das. Wir hören mal rein.
Ready for a deep dive?
Absolutely. Always up for a deep dive.
All right. Today we're diving into the world of Swiss media and AI.
Sounds intriguing. What's on the docket?
We've got these snippets about Thomas Bo Benko. To unpack, he's leading the AI charge at Blick, one of Switzerland's biggest newspapers.
Blick. That's a big player. They're not exactly known for being, you know, cutting edge. This could be interesting.
Yeah. AI innovation lead. That's his actual title, not something you see every day.
No kidding.
Oh.
This suggests they're serious about AI, not just dipping their toes in. This is like a full-on cannonball into the deep end.
Right. So from what we've gathered, Blick is pushing the boundaries of AI in journalism. But what does that actually mean? What's the practical application here?
Well, we're talking about potentially changing how we consume news. Imagine AI personalizing news feeds, tailoring content specifically to your interests. Like, open your news app and boom, it's all stuff you actually want to read. No more sifting through irrelevant headlines.
Die Namen können es noch nicht so gut, aber sus.
Hey, also, solange es ein Podcast über mich geht, könnte ich mich noch lange Bo Benko nennen. nein, also, ist wirklich geil. Eben, du hast ja, glaube ich, du hast dem keine spezielle Instruktionen gegeben, nur da die paar Ziele reingefüttert und er hat selber etwas daraus gemacht.
Genau, ja. Ich habe ungefähr etwa ein Dutzend verschiedene Podcasts erstellt, von ganzen Haufen Grundlagenmaterial bis zum Teil sehr, sehr abstrakte Sachen. Wir können gerne in ein paar weitere Beispiele
Was hast du denn da?
Reinhören. Ein lustiges Beispiel, das ich generiert habe, ist zum Beispiel, ich habe meine alten Kochbücher durchgeschaut und gesehen, da hat es noch ein Tipptopf und habe dann ein Notebook LM das Rezept gefüttert vom Reis Casimir.
Okay.
Und das ist dabei rausgekommen.
Hey everyone and welcome back. Get ready to dive deep into, well, something you can really sink your teeth into. A recipe.
Always a good time for a culinary adventure. What are we whipping up today?
Today's dish is something familiar, yet with a twist, we're tackling a German take on Riz Casimir.
Riz Casimir. Now there's a dish you don't hear every day, and a German version, that's intriguing.
Right. I mean, curry, fruit, all together, it sounds like a wild ride for the taste buds, but that's why we're here, to break it down ingredient by ingredient.
Absolutely. Let's deconstruct this German Riz Casimir mystery.
First things first, our source material today is, how do we put this delicately? A unique German cookbook. Let's just say it doesn't shy away from the unconventional.
So we're in for some surprises.
Yeah.
Lay it on me. What does this German Riz Casimir entail?
So it starts simply enough. Bed of rice. Standard, right? But wait, there's a catch. They specifically call for dry rice. Not the creamy, saucy kind you might expect.
Dry rice. That is interesting. It's not the way I typically imagine Riz Casimir, but hey, that's German cuisine for you. Very precise, very deliberate. Maybe they want each element to stand out on its own.
Yeah, that's a good point. Maybe it's all about letting those individual flavors shine through instead of everything swimming together in a saucy blend.
Exactly.
Ja, wie du hörst, es hat da auch ein bisschen halluziniert. Das hat kurzerhand aus dem schweizerischen Rezept, ja, ein deutsches Rezept
also
gemacht.
Also sie haben gemacht German Version.
Ja.
Das ist überhaupt nicht German, da Riz Casimir.
Ja, außer dass natürlich das Rezept auf Deutsch verfasst war. Okay. Vielleicht haben sie da irgendwie miteinander verwechselt.
Darf ich dir noch etwas Gastrosplänen,
bitte.
Was ich aus meinem Leben weiss. Und zwar, weißt du, wer Riz Casimir erfunden hat?
Betty Bossi.
Nein. Der Uli Prager, das ist der Gründer von Mövenpick. Mövenpick, für unsere jüngeren Zuhörer, kennen ihr nur noch von Glasse, da hat es früher ganz viele Restaurants in Zürich gegeben. Und ich habe das KV bei Mövenpick gemacht. Und das erste Restaurant war der Claridenhof in Zürich gewesen. Und der Uli Prager hat eben Riz Casimir erfunden. Das ist das exotisch angehauchte, aber ganz schweizerische Gericht aus Reis und Bullenfleisch und Curry und irgendwie einer Büchse Mixed Fruits, wo man dann zusammengemischt hat. Und seither ist eben Kulturgut von der Schweiz geworden.
Wann hast du das letzte Mal Reis Casimir gegessen?
Da wir ja junge, kleinere Kinder haben, kommt das etwa die auf den Tisch.
Ah, ist cool. Ich könnte es im Fall wirklich nicht sagen. Ich glaube, bei mir war es das letzte Mal als Kind gewesen.
Also eben, die billige Variante ist ja mit der Büchse auf und reinkippen und wenn man es ein Fans will machen,
machen wir es
mit frischen Früchten.
Genau, stimmt, das habe ich mal gemacht. Da kommt schon sehr viel besser.
Genau.
Aber ja, jeder so, wie er es gerne hat natürlich. Und wir hören noch ein nächstes Beispiel an von den Podcasts.
Auch eine Schweizer Erfindung, wenn ich darf sagen.
Auch eine Schweizer Erfindung, genau, ja. Ohne grosse Erklärung hören wir da einfach mal schnell rein.
Okay, so today we're gonna, well, you know how we like to do these deep dives into like really specific topics?
Mm-hmm.
Have you ever like been peeling a potato or something and just thought, huh, I wonder who like invented this thing?
You know, I haven't really thought about it, but now that you mention it, it is kind of a funny little tool, isn't it?
Right, like you'd think it's so simple, but someone somewhere had to come up with this design, and well, it turns out the peeler has a surprisingly,
It really does.
Deep history to it.
Yeah, and even the name, like in German, it's Sparscheller, and right there, that's like a whole story in itself.
Sparscheller? I'm already intrigued. What did that even mean?
So Sparscheller, it translates to saving peeler, which is pretty fitting when you think about what it does.
Saving peeler.
Mm-hmm.
So it's about like saving time or effort when you're peeling.
That's part of it, but it goes deeper than that. It's really about minimizing waste. You see, the Sparscheller is designed to take off the thinnest possible layer of peel.
Oh, I see. So you're getting the most out of your fruits and veggies.
Exactly. And that idea of saving that was especially important, you know, back in the day, like during World War II in Germany, when food shortages were a real problem.
Wow, I never would have made that connection. But you're right, it makes sense. It's like every little bit counted back then.
Absolutely. So even something as simple as a peeler, it reflects these broader historical contexts.
Ja, ich hab's gehört, es geht den berühmte Sparscheller.
Genau. Die Grundlage von diesem Podcast war wirklich einfach Copy-Paste vom Wikipedia-Artikel.
Auf Deutsch hast du gesagt?
Auf Deutsch, genau.
Und die haben da über Potato-Peeling und alles Mögliche angefangen zu reden, haben einen Deep Dive wieder mal gemacht. Es klingt wirklich sehr lustig.
Ja, also eben, ich finde, die besten Ergebnisse habe ich eigentlich gehabt mit diesen Audio-Übersichten, wie es auf Deutsch heisst, bei Notebook LM. Über wirklich komplett banale Themen. Also etwas, wo wahrscheinlich nie im Podcast jetzt gross darüber gemacht werden würde, weil es sich einfach nicht lohnt. Und ich finde wirklich eben, also nur der Einstieg war relativ cool gewesen. Ja. Es hat eben, dort hat man vor allem auch gehört, eben, es hat so einen leichten Versprecher und Verhaspelner drin gehabt. Also sind sich gegenseitig ins Wort gefallen. Und das wirkt extrem überzeugend menschlich, obwohl es natürlich nicht menschlich ist.
Eben, und jetzt, wenn wir auf den Sparscheller zurückgehen, dass gerade mit den Hörtöpfeln angefangen haben, für das braucht man ja am meisten. Eben, und der Schweizer Aspekt ist ja nicht natürlich, dass es Modell Rex, das ist ja eben in der
große Design-Ikone, genau.
Große Design-Ikone, genau, gibt es immer noch. Kann man für wenig Geld in jedem guten Eisenwarenhandelgeschäft, glaube ich, kaufen.
Genau, also auch bei den Grossisten. Und es gibt auch eine Version in Gold. Die kostet, glaube ich, aber 30 Stutz. Oder 49 mittlerweile sogar.
Und vor allem so Koch-Influencer sind ja bis heute überrascht von dem Teil. Man kann ja in beide Richtungen schälen,
voilà,
wenn man zieht und stoßt mit dem. Ja, also wir könnten jetzt eigentlich noch stundenlang weitermachen und jeden Wikipedia-Artikel in Notebook LM einladen. Sag schnell, kostet das was? Muss ich da wieder mal 10 Dollar pro Monat abducken?
Nein, das sind die guten News. Es kostet nichts. Man muss allerdings einen Google-Account haben, um das Ganze zu nutzen. Google erklärt da, dass die Daten, die man auflädt, nicht genutzt werden, um das Sprachmodell weiter zu trainieren. Ich habe im Test aber auch ein paar Schwächen können identifizieren. Perfekt ist es nämlich bei weitem noch nicht, also die Podcasts zumindest. Die Stimmen können manchmal ein bisschen abschweifen oder sie erzählen zum Beispiel mal irgendwie einen Schwank aus ihrem Leben, der gar nicht existiert. Oder sie erklären zum Beispiel, dass sie nach einer kurzen Pause gerade wieder zurück sind, so wie zum Beispiel halt wir auch zwischen den Themen kurze Pause machen. Aber es gibt dann natürlich gar keine Pause, also man hat einfach nahtlos.
Also sie antitypieren eben schon die Werbung, die sie während einspielen.
Wahrscheinlich, ja. Und das hat auch mehrfach schon für Kritik gesorgt, das Ganze ist nicht, zumindest im Audiofile, nicht kennzeichnet als AI generiert. Also wenn man da irgendwie rausnimmt und an einem anderen Ort auflässt, dann hört man nicht automatisch, dass es AI generiert ist.
Ja gut, das ist ja bei vielen AI-Sachen so, wo du halt dann selber musst sagen, das ist jetzt von der AI gemacht. Aber ja, ich verstehe schon.
Ja, aber es ist halt vor allem gerade etwas, wo so viele Emotionen kann wecken kann, wie eben die natürliche gesprochene Sprache, ist es meiner Meinung nach sicher notwendig, dass man da zumindest vorher würde deklarieren.
So, also das ist ein AI.
Genau, das ist ein AI oder generated. Einfach AI-generated oder dass genau, das wirklich darauf hingewiesen wird, aktiv.
Was denkst du denn, ausser lustige Sachen reinladen und sich vorlesen lassen, wo siehst du da Use Cases für das?
Hey, ich finde, es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich. Einerseits gibt es Leute, die natürlich Informationen besser aufnehmen, wenn sie hören, so wie es andere Leute gibt, die besser Informationen aufnehmen, wenn sie sehen. Für die ist es natürlich ziemlich cool, wenn sie einfach irgendwie ein Paper reinladen können und dann kommt man da quasi erzählt über. Wenn ich es jetzt auch schon gemacht habe, ist zum Beispiel ein Artikel, der mich interessiert, reingeladen und dann bin ich halt gelaufen und haben wir da als Podcast können anhören. Also du kannst quasi halt multitasken, wozu es nicht kannst, multitasken mit einem Artikel, wenn du es lesest.
Eben, und es ist ein bisschen emotionaler, als wenn es einfach, wenn einfach eine Stimme nur ein Paper vorliest, weil es halt ein bisschen hin und her geht. Was mir jetzt auffällt, ist, bei diesen Beispielen, die ich gehört habe, es ist immer so das gleiche Muster. Eben so, hey, wir machen einen Deep Dive, ist mega geil, alles und so. Also immer das Überschwängliche natürlich, vielleicht, es langweilt eigentlich dann vielleicht mit der Zeit auch. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen mehr Variationen dann auf Google-Seite.
Ja, und es kann auch ziemlich verstörend sein. Also ich habe zum Beispiel Todesfallstatistik vom Bund reingeladen und dort wird es halt dann auch so auf die mega happy Art und Weise quasi überbracht, was vielleicht zu dem Thema nicht so angebracht ist. Ich habe es auch mit verschiedenen Hassreden probiert. Es sind offensichtlich weniger Grenzen gesetzt als bei anderen Google-Produkten. Also es hat weder irgendeinen Fehler gegeben noch sonst etwas.
Auch das hören wir schnell rein.
Alright, buckle up everybody, because we're diving headfirst into some, well, let's just say intriguing data today, Swiss mortality figures. Yeah, you heard that right, death and statistics. Not exactly light dinner conversation, but trust me, this is way more interesting than it sounds.
It really is. It's less about the doom and gloom some people associate with mortality and more about using it as this like unexpected lens to understand a whole society.
Yeah.
Like Switzerland, in this case.
Exactly. It's about the human story behind the numbers, right? And speaking of numbers, we've got this data set breaking down Swiss mortality in all sorts of ways, ages, genders, even nationality, which I have to say caught my eye. But first things first, we got to address the elephant, or maybe the Swiss Alp, in the room. Deaths actually decreased from 2022 to 2023. Now, I don't know about you, but that's not usually how these things go, right? So what gives?
Right. It's the first thing that jumps out when you see these figures. And it speaks to why we do these deep dives. Got to dig deeper. Could be Switzerland's healthcare system. It's already top-notch, but maybe there have been improvements or new public health initiatives. It's even possible, though we'd need more info, that environmental factors or even lifestyle changes are playing a part.
Fascinating. It really makes you wonder if this is just a Switzerland thing or part of a bigger global trend.
Ist jetzt schon interessant. Irgendwie haben die AI-Stimmen schon gemerkt, dass es ein bisschen heikles Thema ist. So wie sie gesagt haben, hey, wir reden über Tod und es ist ein bisschen spezielles Thema, haben sie gesagt. Aber eben trotzdem, wie
es
du gesagt
halt
hast,
so happy, genau.
In dem funny Ton.
Genau. Google, eben, ich fände es zum Beispiel cool, wenn man könnte einstellen, halt eben, wie so ein bisschen Tonalität sollte sein, vielleicht auch die Stimme noch verändern oder so. Und es natürlich auch noch auf Deutsch wieder funktionieren. Das weiß ich nicht, ob das in der Pipeline ist. Kann man davon ausgehen, dass Google da schafft. Aber bis jetzt ist zumindest nichts bekannt. Der Hersteller weist darauf hin, dass halt Notebook, LM und auch Podcasts immer nur experimentelle Funktionen sind. Das heisst, eben die KI generierten Inhalte die können auch Fehler enthalten. Und die Audioübersichten, die haben unter Umständen auch keine Objektivität drin. Das hat zum Beispiel auch gerade vor kurzem ein Artikel aus der NZZ gezeigt. Die haben berichtet, dass Notebook LM es gefüttert mit verschiedenen Parteiprogrammen von der SVP und von der SP und dort hat man ziemlich können Schlagzeiten erkennen. SVP ist zum Beispiel als radikal, provokativ und ausschliessend bezeichnet worden und die SP hingegen sehr enthusiastisch beschrieben worden und hat die Position von der Partei als ihrer Zeit voraus bezeichnet.
Ja gut, das ist ja ein alter Vorwurf von natürlich vielen Bürgerlichen, dass das so AI-Modelle eher linkslastig sind. Was findest du dazu?
Es ist mega schwierig zu sagen. Ich glaube, es hat mehrere Studien gegeben, die gezeigt haben, dass es durchaus möglich ist, dass so AI-Systeme gewisse, im Fachjargon nennt man sie ja Bias, könnte aufzeichnen.
Man könnte auch Schlagseiten sagen.
Wir können auch Schlagseiten sagen, genau. Google selber hat gesagt, dass im gewissen Fall die Antworten ungenau sind und dass man aber Massnahmen zur Verminderung eben von so potenziellen Neigungen getroffen hat.
Ich meine, und am Schluss ist ja wirklich immer das Gleiche bei AI. Man dürfte dem auch nicht zu 100% trauen, sondern soll auch ein bisschen selber den Kopf einschalten.
Absolut, ja. Aber ich finde, es ist ein mega cooles Tool. Eines der wirklich lässigsten AI-Tools. Nicht jetzt unbedingt der Podcast, sondern das ganze Notebook-LM, wo wirklich du kannst dort einfach deinen Lernstoff reinladen, kannst dann nachher Fragen daraus generieren lassen und die quasi selber abfragen, also quasi eine Probeprüfung schreiben, wenn du so willst. Oder? Was auch extrem genutzt wird mittlerweile, sind für so Fantasy-Rollenspiele, Dungeons and Dragons, kannst du deine ganze Welt reinladen und halt dann auf Basis von dem deine Welt weiterentwickeln. Oder Autoren nutzen es auch zum Überblick über komplexe Handlungsstränge, ihre Charaktere, Schauplätze etc. Vielleicht für ein Buch, wo sie am Schreiben sind, die Übersicht können zu behalten.
Ich habe dich noch nie so enthusiastisch fast gehört.
Ich nutze es wirklich viel. Also ich nutze es auch selber viel. Ich finde es wirklich genial. Ja.
Wenn ihr das selber ausprobieren wollt, also es gibt es unter notebooklm.google, eine ganz lustige Adresse, also Endung Google, notebooklm.google. Und eben, du hast gesagt, es ist in der Experimentalphase und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum es jetzt noch gratis ist. Und wenn es die verlässt, wo man vielleicht auch für gewisse Sachen dann zahlen, könnte ich mir vorstellen, wie immer bei AI.
Das ist möglich, ja. Vielleicht noch ein paar Tipps zum Schluss, wie man wirklich das Maximum rausholen kann. Wichtig ist zum Wissen, dass wirklich da, was man reinlässt, dass da mal eine hohe Qualität hat. Also, wenn man halt, auch zum Beispiel, es nimmt wirklich da als Datengrundlage, oder? Also, wenn du zum Beispiel halt fiktive Texte auflatscht, dass du dann auch kennzeichnest, dass da fiktive Texte sind und nicht als quasi Fakt dir dann verkauft werden. Was sehr cool ist, wenn man irgendwo unsicher ist, es hat bei jeder Aussage, also wenn man im Chatten ist, wenn man im Chat macht mit dem Notebook, ist bei jeder Aussage und bei jeder Antwort zitiert, wo dass es in den Originalquellen vorkommt. Also das heisst, man kann dort dann aufs kleine 1, 2 oder 3 klicken oder so, wo hinter der Aussage steht und kommt dann direkt zu dieser Aussage im Original hin und kann es also nochmal prüfen. Darum eben wichtig, dass das Original halt wirklich wichtig ist. Und ja, wie du sagst, einfach da, wo rauskommt, logischerweise nicht blind vertrauen. Wir gehen heute in den Osten, und zwar in den Osten von der Schweiz, genauer nach Tüfe. Und was wenig Leute wissen, von dort kommt einer von den ersten Roboter überhaupt. Sabor war der Name von diesem Ungetüm. Und jemand, der die Blechkiste ganz genau kennt, das ist Lilia Glanzmann, Co-Leiterin vom Zeughaus Tüfe. Und dort wird am 2. November der Sabor ausgestellt.
Und sie ist heute unser Gast. Ja. Und,
Lilia, willkommen.
Hallo. Willkommen.
Hallo zusammen, danke vielmals. Kann ich da sein?
Erzähl mal, Lilia, wer ist der Sabor genau?
Der Sabor ist ein Roboter. Er ist angekündigt worden damals, also so ab 1923 ist der allererste von diesen verschiedenen Versionen von Sabor entstanden. Er hat eine Evolution auch durchgemacht, aber er ist so als der erste Maschinenmensch Europas unter anderem oder vor allem eben der grösste zu dieser Zeit mit 2,37 Meter angepriesen worden.
Genau, gebaut hätten ja der Erfinder August Huber, die erste Version, die er die gebaut hat, war schon 12. Was glaubst du, hat ein 12-Jähriger so fest fasziniert an dieser Idee, um einen Roboter zu bauen? Was sind da seine Einflüsse oder seine Beweggründe gewesen?
Vielleicht muss man noch sagen, der erste war aus Holz, weil eben nachher ist er ja dann aus Aluminium und ist aber schon funkgesteuert gewesen. Also der August Huber wird immer als Tüftler und Erfinder seit jeher beschrieben. Und wenn du so nach den Einflüssen fragst, wir haben das auch in einem Kapitel in der Ausstellung dann eigentlich so ein bisschen untersucht und eingeordnet. Es hat zu dieser Zeit verschiedene Einflüsse. So um 1900 kommt das Kinderbuch «The Wonderful Wizard of Oz», also «Der Zauberer von Oz», kommt dort raus. Unter anderem, und dort gibt es den Tin Man, und später zitiert auch August Huber «Ich habe kein Herz». Es ist also möglich, dass er schon als Kind zum Beispiel das Buch gelesen hat. Ganz genau wissen tun wir das nicht, aber wir haben den «Metropolis» 1927. Es hat ganz verschiedene Einflüsse in Kunst, Kultur, Popkultur, Technologie, die hier wichtig sind.
Du, Lilia, für unsere Hörerinnen und Hörer, kannst du vielleicht einmal bildlich erklären, wie das Abo so etwa aussieht? Wie muss man sich das vorstellen? Dass wir können leider noch keine Bilder zeigen in unserem Audio-Podcast.
Wir haben vorher ja schon gesagt, eben, es ist ein Koloss oder vielleicht auch fast ein bisschen plump. Er ist 2,37 Meter gross, manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen grösser, je nach Quelle und je nach Version. Sein Körper ist getrieben aus Aluminium. Er hat wie so eine Schale, wo ihn einfasst. Man kann auch den vorderen Panzer, den er hat, der aber auch so wirklich so einen Brustkasten eigentlich zeigt, abnehmen. Es geht aber fast so ein bisschen in einen Rock über. Also irgendwie ist auch nicht ganz klar, was für ein Geschlecht er, Sabor, hat. Er wird sogar in einer Zeitschrift aus Schweden als das vierte Geschlecht beschrieben. Sehr schön oder hübsch ist dann auch sein Kopf. Der ist
also schon lange vor den heutigen Diskussionen um Geschlechter ist das eigentlich schon dort.
Genau,
so
genau. Das war eine grosse Headline gewesen. Das war 1955, glaube ich, ungefähr gewesen. Genau. Und eben sein Kopf, der ist sicher einfach auch nochmal wirklich extrem prägend. Er hat auch die beiden Seiten, die Polantennen, die er auch braucht für die Funksteuerung. Und der Kopf, der ist eben auch getrieben aus Kupfer. Und wir wissen, dass es ein Künstler aus Deutschland gemacht hat. Wir wissen nicht, wer. Er ist aber tatsächlich im Vergleich mit den anderen Robotern, die zu dieser Zeit auch entstanden sind, doch sehr kunstvoll.
Eben, du sagst, es ist... In dem Sinn ist es ja nicht ein autonomer Roboter gewesen. Er ist ferngesteuert worden und hat darum auch, ist als der erste ferngesteuerte künstliche Mensch bezeichnet worden. Kannst du uns erklären, was der Sabor denn genau alles hat können machen und was an dieser Technologie damals so revolutionär war?
Eben, wie du sagst, er war funkgesteuert. Das hat via eine Wählscheibe funktioniert, die in seinem Bauch drin war. Und es hat aber immer eigentlich zwei Menschen gebraucht, um ihn zu bedienen. Es hat wie ein Steuermann, also das sind tatsächlich alles Männer gewesen, die mit dem Sabor zu tun haben, im Hintergrund gehabt und vorne ein Conferencier, der mit Sabor geredet hat. Sabor hat können eben reden in verschiedenen Sprachen, die jeweiligen Sprachen, die der Mensch dann, wo versteckt war, ist, hat können. Dann hat er können gehen, also er hat können laufen, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Also das ist mehr ein sich vorwärts schieben gewesen, weil er sich auf Rollen geschoben hat. Das hat man dann auch als Tanzen interpretiert. Aber er hat wirklich beim Reden halt auch das Maul bewegt, Augen auftun, hat können seine Arme bewegen und das ist ganz wichtig gewesen. Durch die Arme bewegen hat er eben auch können rauchen. Und das ist eines von seinen, ja, sehr wichtigen Attributen. Und zu dieser Zeit ist das Rauchen auch etwas Menschliches und sehr zeitgemässes gewesen.
Genau, ich habe gelesen, er hat auch anderen Leuten können, Ziege anzünden.
Genau, er war ein grosser Feueranzünder gewesen.
Mich hat besonders fasziniert, ich habe gelesen, dass der Erfinder, eben der August Huber, den Sabor auch genutzt soll haben, um in St. Gallen kleine Besorgungen zu machen. Kannst du dir vorstellen, wie die Leute damals auf den Anblick reagiert haben in der Stadt? Gibt es da Anekdoten dazu?
Da gibt es Anekdoten dazu. Es gibt jetzt von denen, eben, es wird ja beschrieben, dass er das gemacht hat und sie einkaufen mit Sabor. Von dem gibt es jetzt nicht irgendwie eine Aufnahme, aber wir haben ja viele Filmaufnahmen und Fotomaterial rund um die Welt. Er ist ja wirklich eben um die Welt gekommen, bis in die USA. Und Menschen haben eigentlich immer sehr, also es hat wirklich Menschenmengen gegeben. Sie sind fasziniert gewesen. Es wird aus seiner Reise nach London wird beschrieben, dass eine ganze Kreuzung irgendwie 20 Minuten gesperrt worden ist und dann Sabor hat müssen entfernt werden mit 18 Polizisten. Also man ist extrem erstaunt gewesen, wie das funktioniert und eben man hat auch immer, weil er ja den Panzer, wo wir vorher darüber geredet haben, oder der Brustkasten, er ist immer gefragt worden, nehmt den ab, da steckt ein Mensch drin. Und das ist dann eigentlich immer auch so ein bisschen der Clou gewesen, wenn man den abgenommen hat und hinten dran dann gesehen hat, all die Rollen, all die, eben die Wählscheiben und die Funksteuerung, das hat man sich eigentlich so nicht vorstellen können, wie das funktioniert.
das ist nicht so weit hergeholt, weil es hat immer wieder so Erfindungen gegeben, die präsentiert worden sind, auch schon Jahrzehnte bevor, und manchmal sind dort eben Menschen drin gesteckt, im Sabor nicht. Du, Lilia, Frage, wir haben jetzt gar nicht geredet, was heisst ein Sabor eigentlich?
Es gibt verschiedene Herleitungen, die wahrscheinlich am, ja, wo am neulichsten ist, oder wo die Beschreibung mehrmals kommt, ist, dass das Altgriechisch für künstlichen Mensch sei.
Das hat mir Perplexity bei den Recherchen natürlich auch gerade ausgespuckt.
Genau.
Die Erklärung.
Jetzt, was mich Wunder nimmt, Sabo, du hast es vorher angesprochen, Lilia, der ist um die ganze Welt gereist, unter anderem in New York, in London, 1939 auch in Zürich als Sensation an der Landesausstellung gezeigt worden. Wie erklärst du dir, dass er trotzdem in seiner Heimat und vielleicht auch schweizweit ein bisschen auch fast in Vergessenheit geraten ist?
Ja, ich glaube eben, das ist, also wenn man jetzt so die ganze Recherche anschaut, die ja wirklich 100 Jahre eigentlich sind, hat es so verschiedene Zyklen, wo man ihn könnte oder eben nicht mehr könnte. Ich weiss nicht, vielleicht ist es menschlich, dass man relativ schnell wieder vergisst, was schon mal da war. Wenn man eben nachher schaut, ist er extrem gut dokumentiert. Es hat extrem viele Berichte, auch aus der Schweiz, obwohl er eben zum Beispiel in Tiefen selber nie auftreten. Er ist wirklich gerade eigentlich fast direkt von Tiefen auf London für seinen ersten Auftritt 1938, kurz vor der Landesausstellung. Was vielleicht noch wichtig ist, zu sagen, das haben wir vorher nicht darüber geredet, wir haben vom August Huber ja geredet, und das ist wirklich eine Einzelperson, das ist sicher noch etwas extrem Faszinierendes, weil Roboter, die es zu dieser Zeit gegeben hat, wie zum Beispiel Electro in Amerika oder Eric in der UK, was so ein bisschen vergleichbare Roboter sind zu dieser Zeit, dort sind überall grosse Gesellschaften dahinter gestanden. Westinghouse als eine Elektrogesellschaft, die ihre Apparate wollen verkaufen mit den Robotern, die sie gemacht haben. Oder in der UK ist auch eine Society dahinter gestanden. Und das ist eigentlich auch noch etwas extrem Faszinierendes, dass die Einzelperson August Huber, natürlich auch mit Hilfe von anderen Menschen, aber so eigentlich mit dem Roboter dann um die Welt gekommen ist und das so hat können arbeiten mit den Mitteln, die er gehabt hat.
Eben, nochmal zu der Funktionsweise von dem Ding. So wie du es erzählst, also der hat jetzt nicht selber eine Intelligenz gehabt, weder eine natürliche noch eine künstliche. Der ist einfach ferngesteuert worden von, eben, du sagst, zwei oder mehrere Männer im Hintergrund.
Genau, eben, das ist nicht, wenn man von einem künstlichen Mensch redet oder eben dann auch von heute, wenn man irgendwie von KI redet, das ist tatsächlich ein ferngesteuerter Roboter gewesen oder ein eben, Blechkisten. Also es ist wirklich. Eigentlich die Fernsteuerung war auf eine Art ein bisschen Erfindung auch gewesen, was natürlich aber trotzdem bei all diesen Automaten oder sich selber bewegenden Sachen sind, ob es jetzt menschlicher Form ist oder irgendwie die mechanische Ente, die sie auch gehabt, ein bisschen früher. Es ist immer faszinierend für die Menschen, eben, wie funktioniert das? Und das ist, glaube ich, auch das, was dann ja, vielleicht auch in heutigen Diskussionen manchmal ein bisschen fast ausgelöst wird, weil man gar nicht verstehen kann, wie so etwas funktioniert. Und dieser Effekt, habe ich das Gefühl, ist fast ein bisschen ähnlich wie Fragen, die wir uns heute auch stellen mit künstlicher Intelligenz, wenn es eine völlig andere Funktionsweise war.
Ja, wir sind ja ein AI-Podcast. Vielleicht kannst du auch noch sagen, was für eine Relevanz hat denn das Abo heute, eben also in einer Zeit, eben, wo künstliche Intelligenz und auch Robotik immer wichtiger wird, ja.
Es geht sicher eben genau um die Fragen, die wir uns heute auch stellen, Herausforderungen, Ängste, Hoffnungen. Wenn man das anschaut, eben vor 100 Jahren ist das auf eine Art sehr ähnlich gewesen und das ist auch das, was uns interessiert. In der Ausstellung selber zeigen wir vor allem Geschichte von Sabor, wie ist es dazu gekommen, wo ist er gereist. Wichtig ist für uns immer auch das Begleitprogramm von so einer Ausstellung und es eben wirklich auch im aktuellen Kontext zu verorten. Und dort haben wir unterschiedliche Gäste. Es geht um Roboterethik, wo wir uns damit auseinandersetzen mit dem Professor Thomas Berschoner oder dann eben auch KI-Thematiken, ChatGPT, wie funktioniert das, wo wir unterschiedliche Gäste haben, unter anderem eben auch der Robin Fürst, der uns dann eigentlich zeigt, wie so ein Prompt-Engineer eigentlich schafft und da auch Fragen kann beantworten vom Publikum, wo dann eben vielleicht sich das erste Mal mit dem auseinandersetzt. Und ich denke, das ist extrem wichtig. Oder sind die Fragen, die man sich damals gestellt hat, wo man sich heute andere Fragen stellt natürlich, aber in einer gleichen oder ähnlichen Ungewissheit wie vor 100 Jahren mit Sabor.
Wenn wir jetzt in die heutige Zeit kumpeln, was hast du da so ein bisschen eine Ansicht von der Roboterwelt? Also wir kennen zum Beispiel da die Maschinen von Boston Dynamics, die sogar, glaub, Backflips können und auf Tisch kumpeln. Es gibt da den Zampano Elon Musk, der natürlich auch bei den Robotern mitmischt und ich glaube, der Optimus am Bauen ist oder am Entwickeln ist, wo natürlich dann auch viel AI drin hat. Wie ist da die heutige Welt? Hast du da auch mal drauf geschaut, dass das so rum ist?
Ja, wir haben auch hier einen Gast von der ETH. Der wird uns Einblick geben ins Robotic Lab von der ETH, was die im Moment am machen sind. Dort haben sie unter anderem den Roboterhund, den Animal, wo eben auch unter anderem für Bergrettung soll eingesetzt werden. Oder man redet davon, dass er dann kann allenfalls sogar auf einer Mondlandung irgendwie kartografieren. Auch gerade dort kommen ja eben immer, wenn wir Menschen nicht eingesetzt werden können, können Roboter eingesetzt werden. Das ist sicher eins von den Themen. Das ist interessanterweise auch bei Sabor immer ein Thema gewesen. Es hat, also nicht ganz am Anfang, aber dann gerade so in dieser ganzen Atomgeschichte hat es dann immer, und dann nicht nur Sabor, sondern auch die anderen Roboter werden dann immer geschildert, dass sie dann können in die auch verseuchten Regionen oder so und eben dort eigentlich können die Menschen Sachen abnehmen, die sie nicht können oder können geschützt agieren. Und ich denke, das sind auch dort, nebst der ganzen Robotik, wo wir ja in der ganzen Produktion überall mit drin sind, wenn man so Helfer innen Roboter sich vorstellt, sind das interessanterweise ähnliche Thematik, wie man früher sich das schon vorgestellt hat als Mensch.
Vielleicht auch gerade noch eine Frage zum Schluss. Was denkst du, welche Erkenntnisse können wir aus der Geschichte vom Sabor mitnehmen in Zukunft?
Ja, wenn ihr es vorher gerade Optimus angesprochen habt, ich denke eben, es sind nicht unbedingt die Fragen an den Roboter, die wir uns Menschen stellen müssen, sondern das ist ein Thema, das wir uns immer irgendwie schon damit befassen oder das uns fasziniert, so das Ebenbild, das wir irgendwie künstlich schaffen. Sondern eben jetzt gerade bei Elon Musk sich überlegen, was gibt es noch für andere Themen, wie seine Satelliten, die vielleicht mit Aluminiumoxid, ich weiß jetzt nicht mehr, was es genau ist, aber so viel bei jedem Absturz, so viel freigesetzt wird, wo irgendwie unsere eigene Atmosphäre dann wieder in Frage gestellt wird oder gefördert und irgendwie so ein bisschen, was sind unsere Herausforderungen, die wir uns damit stellen und die Entwicklungen, die wir haben, wie setzen wir sie ein und können sie brauchen und eigentlich so immer irgendwie im Einklang sind miteinander.
Was denkst du, wenn wir über Roboter reden, dann reden wir meistens auch über das Aussehen. Es gibt ja so die, sagen, meinen, der Roboter sollte nicht so aussehen wie Menschen, dass man da nicht anfängt zu vergleichen. Die anderen wollen es natürlich sehr menschähnlich machen. Der Sabor war auch ein Mensch gewesen. Was ist da deine Präferenz, wenn dann künftig die Roboter vielleicht mal wirklich bei uns rumlaufen? Sollen wir ihnen angesehen, von weitem, dass sie Roboter sind, oder sollen sie uns gleichen?
Ich weiss nicht. Ich denke, es hat beides seinen Reiz. Ich denke, dass wir eher bei dem sind, wo man etwas macht, das uns gleicht. Der Roboterhund, den wir vorher hatten, der ist ganz klar nicht ein Mensch, aber ein Hund. Präferenz hätte ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube wirklich, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was bedeutet das, wenn sie uns wirklich gleichen. Wie gehen wir damit um? Und eben da auch die Frage Roboterethik. Welche Rechte hat ein Roboter? Also ich glaube einfach, dort hängt extrem viel dran. Und wenn man es nicht mehr unterscheiden kann, dann müssen wir uns umso mehr damit auseinandersetzen.
Sehr cool, danke. Und wenn ihr den Sabor selber wollt erleben, das könnt ihr ab dem 2. November im Zeughaus in Tüfe. Danke vielmals, Lilia, dass du bei uns im Podcast warst.
Merci vielmals.
Vielen Dank.
Und ihr habt den AI-Podcast Prompt Zero gehört. Am Mikrofon der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benke. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe habt für unser Apple-Podcast-Problem oder eure Meinung zu Robotern kundtun, schreibt uns auf input@promptzero.ch.
Prompt Zero.